Wir zeigen die aktuelle Situation, wie Lebensmittel hergestellt werden. Wir beschönigen nicht, wir skandalisieren nicht, wir zeigen die Realität. Unser Anspruch ist Authentizität. Diese Aussagen finden wir auf der Homepage vom Verein Landschaft Leben. Hallo und herzlich willkommen bei der Podcast-Serie Agrarseins Wissen Kompakt, der Haberle-Verein bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf heute den Geschäftsführer von Landschaft Leben, Hannes Reuer, bei mir begrüßen. Hannes ist neben seiner Geschäftsführerposition aber auch Bergbauer. Er führt seit seinem 21. Lebensjahr einen Bergbauernbetrieb, wo er derzeit Kalbinnen für Partnerbetriebe aufzieht. In der Ramsau ist dieser Betrieb zu Hause und er ist auch Obmann der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Grünland und Viehwirtschaft. Und aus all diesen Arbeitsgebieten heraus ergibt sich einfach, dass Hannes ein sehr guter Kenner der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion in Österreich ist. Und ich freue mich sehr, dass ich dich begrüßen darf bei mir heute.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ist einmal auch was Besonderes für mich, heute die Seite zu tauschen. Ja. Einmal sozusagen nicht der Interviewer zu sein. Ich freue mich wirklich sehr und bin schon gespannt auf deine Fragen.
Ja, Hannes, meine Idee ist heute ein bisschen die, dass wir uns den Klimawandel anschauen. Das ist ja unser Podcast-Serie, dreht sich jetzt in den ersten Podcast sehr stark um den Klimawandel. Aber ich möchte es ein bisschen aus zwei Aspekten vielleicht anschauen. Einerseits die Wetterveränderungen oder den Klimawandel sozusagen direkt, der die Landwirtschaft betrifft. Und der zweite Aspekt, auf den wir dann vielleicht im zweiten Teil des Podcasts eingehen, es ändert sich meiner Meinung nach auch etwas das Klima zwischen der Landwirtschaft oder der Bäuerin und den Bauern einerseits und der Gesellschaft oder Konsumentinnen und Konsumenten. Und vielleicht können wir auch über das Thema ein bisschen reden, ob es so ist und wenn es so wäre, was das jetzt für uns als Bäuerinnen und Bauern bedeutet.
Ja, voll gern. Ich kann vielleicht zu beiden ein bisschen was dazu sagen, ja. Ein bisschen kriegt man es ja mit sozusagen.
Ich glaube, das glaube ich schon, dass du das kannst.
Ja, na, ja? Voll gern. Natürlich, du hast es ja gesagt, ich muss jetzt was korrigieren, also nicht Ramsau am Dachstein, sondern Ramus. Ist natürlich als Oberlandler brutal wichtig, weil okay. Das ist ja schon fast auch eine Region, ja, nach Schwäbisch. aber da sind wir natürlich oben sehr genau. Nein, also es ist natürlich schon so als Bauer, dass man ein bisschen was miterlebt, ja, und mitkriegt.
Ja, und auch als Obmann, als Geschäftsführer von Landschaft Leben. Und vielleicht kannst du uns zu Beginn ein bisschen was zu der Aufgabe sagen, auch wie das entstanden ist, was dich antreibt. Du bist ja sehr umtriebig, du bist in Österreich bekannt. Ihr habt selber eine Podcast-Serie, die viel besucht ist. Ihr habt eine Homepage-Seite, die extrem oft benutzt wird. Also ihr habt Preise gewonnen. Vielleicht erklärst du ein bisschen, was Landschaft Leben ist, was dich antreibt und wo ihr jetzt steht.
Ja, Landschaft Leben wird jetzt bald 10 Jahre alt, also quasi gegründet im Herbst 2014, seit 7 Jahren in der Öffentlichkeit. Ich denke, wir sind sehr gut im Bereich der Bewusstseinsbildung. Also wir zeigen den Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich, wie wirklich Lebensmittel produziert werden. Und das beginnend von der Landwirtschaft weg, also wie die Bauern, die Bäuerinnen arbeiten, bis hin zur Verarbeitung, Molkereien, Schlachthöfe, Gemüseverarbeitungsbetriebe. Und gehen aber dann den Schritt auch weiter sozusagen, nicht nur in die Verarbeitung, sondern wirklich bis zum Teller und auch in die Ernährung. Das heißt, wir machen da einen Brückenschlag, weil mir ist relativ schnell bewusst worden, es sind vielleicht einige in der Landwirtschaft tätig, ja, die kennen sich da fachlich gut aus, aber haben über Ernährung oder ernährungsphysiologische Bereiche überhaupt keine Information. Und dann gibt es zum Beispiel die Diätologie, Ernährungswissenschaftler, die sind richtig, richtig gut im Bereich Darmgesundheit etc. Und wissen aber überhaupt nichts über Landwirtschaft. Und das ist wirklich so, weil in der Diätologie wird in einem Studium nicht einmal das Wort Landwirtschaft erwähnt. Also die wissen nicht einmal, dass das existiert. Und mich hat das total fasziniert, dass das zusammenkehrt, aber beide Bereiche eigentlich nichts wirklich miteinander zum Tor haben. Und wir sind die Ersten, was das verbinden. Ich kann mich noch erinnern, wie wir das so in den ersten Anfangsjahren dann angefangen haben, haben dann die ersten Unternehmen zu mir gesagt, ja, Herr Reuer, das ist aber ein vollkommener Blödsinn, weil was geht uns die Ernährung, was geht uns das Essen an? Und ich habe gesagt, naja, es geht nur ums Essen. Also
am Ende des Tages,
was gibt es für Landwirtschaft, wenn man das nicht konsumiert? Mhm. Also auch spannend, wie eigentlich wir selber über das Thema gedacht haben, sozusagen. Und das haben wir aufgebrochen und ich glaube, das ist auch ein bisschen so dieser Erfolg, dass wir wirklich die Gesamtheit herzeigen. Und das dabei, wie du schon am Anfang gesagt hast, eben ohne selbst zu werten und völlige Transparenz. Mhm. Weil mir ist relativ früh aufgefallen, dass zum einen ja Marketingmaßnahmen genug auch gibt.
Die schönen Bilder. Die
aber Marketing, kann man ja sagen, hat ja wirklich die schönsten Bilder gezeichnet. Und dann war der Gegenpol plötzlich da, die NGOs, Tierschutz, Umweltschutzorganisationen, wo man das Gefühl hat, naja, die ganze Landwirtschaft ist ein einziger Skandalhaufen. Mhm. Und wenn ich jetzt da ein Konsument in Wien irgendwo bin oder in irgendeiner Stadt oder auch vielleicht am Land, ja, wen darf ich jetzt glauben? Ja? Ich glaube vielleicht der AMA, die Marketingmaßnahmen von Molkereien, oder denke ich mir, nein, eigentlich sind sie alles Verbrecher, alles nur ein Skandalhaufen. Mhm. Und die Realität, wie vielleicht 98% der Landwirtschaft betrieben wird, die hat nie wer herzeugt. Ja. Die ist nicht so schön, wie man sich vielleicht in den Marketingbüchern immer vorstellt. Sie ist aber überhaupt nicht skandalös, sondern jeder versucht ja ehrlich und aufrichtig das zu machen. Und gerade wir in Österreich, denke ich, haben wirklich, das muss ich da auch ganz klar sagen, eine Vorzeigelandwirtschaft in allen Bereichen, gerade wenn man viel reist auf der Welt, muss ich schon sagen. Und auch der Sommer hat man wieder gezeigt, ich war gerade in Island oben. Es ist unglaublich, wie weit wir eigentlich entwickelt sind, obwohl dass wir uns innerhalb der EU bewegen. Aber selbst innerhalb der EU sind einfach gigantische Unterschiede. Und das versuchen wir einfach sehr neutral darzustellen. Und was mir noch ganz, ganz wichtig ist, wir sind wirklich völlig unpolitisch und unabhängig. Das heißt, wir können wirklich alles sagen. Und ich habe wirklich das Privileg, dass ich mich, egal ob ich vor Bauern rede, vor Konsumentinnen und Konsumenten, was wir letztlich alle sind, aber dass ich wirklich Dinge aussprechen kann, die sonst niemand sagen könnte, ja. Ja, weil er sofort nicht mehr gewählt wird oder ja wahrscheinlich irgendeine Position verlieren würde. Ich habe wirklich mir eine Position erarbeitet mit dem Verein, wo wir eigentlich inzwischen unangreifbar sind. Ja. Wir haben auch inzwischen diese Medienreichweite, die haben wir uns auch in die 7 Jahre aufgebaut, dass man, wenn ich jetzt auf den Sommer zurückschaue, wir haben jetzt all die Jahre schon eine extreme Reichweite gehabt, aber wir haben mit Ende Mai so viele Menschen erreicht, wie zum Beispiel das ganze Jahr 2022.
Wie viel ist das?
Ja, das sind unglaublich viele Millionen, weil zum Beispiel nur das Frühstück bei mir hat eigentlich 2,8 Millionen Hörer gehabt.
Also du warst zu Gast bei Frühstück bei mir.
Genau, der Podcast Award für Ö3, unglaubliche Reichweite und ja, und wenn ich halt eine Doppelseite in der kleinen Zeitung, eine Doppelseite in der kleinen Zeitung und in der neuen und oberösterreichischen Nachrichten, Salzburger Nachrichten, wo wir ja fast wöchentlich überall drinnen sind, das multipliziert sich dann natürlich in die Wochen und Monate gigantisch auf. Ja. Also da haben wir wirklich das erreicht, was wir eigentlich wollten und viel mehr, weil das hat man ja gar nicht das Ziel definieren können. Und da, glaube ich, zeichnen wir ein Bild von der Landwirtschaft, das was wirklich so ist, wie es die Realität sich draußen darstellt.
Du sprichst da sozusagen Baustellen an in der Landwirtschaft.
Genau.
Aber du greifst auch skandalisierende Geschichten an von NGOs.
Genau.
Da nimmst du dir kein Blattl vor den Mund, oder?
Nein, genau. Also ich bin da schon sehr klar. Wir kriegen halt auch, das ist vielleicht auch Strömungen mit, weil wir mit dem Lebensmittelhandel sehr eng zusammenarbeiten und wir da halt auch Studien kriegen, oft monatlich, ja, die was halt eigentlich nur der Handel selber für sich zahlt, aber uns halt dankenswerterweise übermittelt, wo man halt dann schon Einschätzungen ableiten kann, wo entwickelt sich die Gesellschaft hin, wo müssen wir eigentlich was tun, wo haben wir selber Weiterentwicklungsbedarf, und da kriegt man ja ein gewisses Gefühl, vor allem für junge Menschen, was ist denen halt wichtig in der Ernährung, auf was schauen die. Ich nehme nur das Thema Tierwohl her, oder auch Bio, wo ich sage, ja, vor 10 Jahren hat Tierwohl wahrscheinlich nicht einmal wer kennt, das Wort, ja. Jetzt ist es in aller Munde und da versuche ich dann schon auch, gerade auch, was jetzt die Landwirtschaft betrifft, ab und zu so derjenige zu sein, weil ich sagen darf und kann, eben weil ich nicht gewählt werden muss, dass ich da ein bisschen munter mache, ja, und sage, du, seid vorsichtig bei dir oder die Investitionen, weil in 10 Jahren wird das Produkt keiner mehr kaufen. Ja.
Da sind wir jetzt vielleicht eh schon beim Thema Klimawandel, da bleiben wir gleich bei dem Thema dabei, oder?
Gern.
Meine Einstiegsfrage sozusagen oder mein Gedanke, es hat sich schon ein bisschen verändert, sozusagen die Stellung des Bauern, der Bäuerin in der Gesellschaft, oder das Empfinden oder was die Gesellschaft von der Landwirtschaft verlangt.
Absolut.
Siehst du das auch so?
Absolut. Ich glaube, wir sind, wenn ich zurückdenke an die Zeiten in den 90er Jahren, wo wir 80er, 90er Jahre, wo wir wirklich noch die Versorger der Nation waren, hat sich das halt inzwischen gewandelt, dass man wirklich am freien Markt voll angekommen ist und man halt sozusagen wie eine Dienstleistung für die Bevölkerung erbringt. Ja. Das heißt, es muss keiner nicht mehr unsere Milch kaufen, unseren Käse, unser Gemüse, sondern er steht halt im Supermarktregal und hat die Vielfalt der Welt eigentlich vor sich. Ob das immer gescheit ist, ja, ist die eine Frage, aber Fakt ist, so funktioniert Handel auf der Welt. Mhm. So entsteht auch Wohlstand, das muss man ehrlicherweise auch sagen, entsteht nur durch Handel, wenn Völker miteinander handeln. Aber wir sind von der Rolle weggekommen zu einer so quasi Selbstverständlichkeit, was wir sowieso brauchen, was auch unser Auftrag war, ernährt die Bevölkerung hin, zu einem, ja, wo ich sage, wo jeder Konsument und Konsumentin jeden Tag eine freiwillige Entscheidung trifft, kauft er das Produkt von da oder kauft das von woanders da. Und damit bestimmt er über unser Sein und Nichtsein, der Kunde ist sozusagen zum König geworden. Mhm. Und so wie es halt im Tourismus schon immer üblich ist, ich entscheide mich, wohin auf Urlaub zu fahren und schaue mir halt die verschiedenen Homepages an und denke mir, fahre ich in das Hotel oder in das Hotel und nichts anderes ist momentan beim Einkaufen. Und das ist halt für viele Bauern schon mühsam geworden, ja, weil es halt von dieser Wir-sind-wir-Mentalität völlig raus müssen, ja, hin zu ja, an Bereichen, wo sie kommunizieren müssen, wo sie sich selber auch präsentieren müssen, weil ich sage immer, wenn wir die Konsumentinnen und Konsumenten nicht haben, die unsere Produkte kaufen, dann sind wir alle nur noch Hobbybauern. Mhm. Und ein paar werden es leisten können, als Hobby eine Landwirtschaft zu betreiben. Die meisten werden davon leben müssen oder zumindest unterstützend leben müssen. Und deshalb muss ich so produzieren, wie die Konsumentin, der Konsument sozusagen das gern hätte. Ob man uns das schmeckt oder nicht.
Ich meine, viele Bauern oder manche Bauern sagen halt, die Wünsche der Konsumenten sind irreal. Das ist auch, es geht viel zu weit und vor allem bekomme ich zu wenig dafür. Wenn ich das mache, dann müsst ihr einen höheren Produktpreis erzielen. Was ist da deine Antwort dazu?
Naja, das ist ganz sicher so, dass natürlich die Dinge auch erzahlt werden müssen und im Normalfall funktionieren auch so Märkte. Ich sage mal, ein Hotel mit einem guten Spa-Bereich und wenn ich mir jetzt bei uns in unserer Region anschaue, hilft dir der Spa-Bereich nicht mehr. Du brauchst einen Infinity Pool, ja, den hat vor 7 Jahren kein Mensch gehabt bei uns. Ich glaube, jetzt haben wir, glaube ich, bei uns allein um 10 Infinity Pools. Ja. Okay. Da fragt aber auch keiner in Hotelier, ob er gerne einen Infinity Pool baut, ja, sondern er hat sonst halt einfach keine Gäste mehr. Mhm. So einfach funktioniert das. Und ich glaube, so ist das bei uns auch. Nur, was wir halt nicht im Griff haben, das ist Angebot und Nachfrage. Das heißt, wir produzieren halt, wenn ich jetzt nur an die Milch denke, halt viel zu viel Milch. Ja, wir müssen 50% exportieren und wundern uns dann, wenn sozusagen auch die Märkte vielleicht nicht dementsprechend dazu passen. Und dann muss man natürlich schon auch sagen, wir haben halt auch nie gelernt, über unsere Produkte sozusagen auch eine gewisse Wertschätzung zu transportieren.
Wenn jetzt wir haben es verlernt, ja, wir haben es nie gelernt.
Nein, wir haben es eigentlich nie gelernt, weil ja, ich sage auch, wenn jetzt mein Vater denkt, da war nur wichtig, dass die Milch da ist, schon, es hat eine gute Qualität sein müssen, Keimzahl, Zellzahl, aber das war es im Grunde. Ja. Aber ich erzähle das immer gern, ich war am Anfang von Landschaft leben, wie uns ein Lärm kennt hat, und wie ich da wirklich mit meinem ersten Kameramann durch Österreich geturnt bin, war ich bei 55 Milchbauern. Von Vorarlberg bis wirklich auch im burgenländischen Betrieb, aber natürlich die meisten in Oberösterreich und Niederösterreich, klein bis groß, Demeter, Bio, konventionell, extremste Milchleistungen, also wirklich überall. Aber was ich da total spannend gefunden habe, ich trinke irrsinnig gern Milch. Also ich trinke 1 Liter Milch pro Tag, ich esse jeden Tag zum Frühstück ein Joghurt und auf der Nacht ein Kaas, meine Kinder sind auch so, trinke nicht 1 Liter, aber lieben Milchprodukte, ich glaube, das haben wir so in die Gene. Und was mich total fasziniert hat, eben zum Thema Wertschätzung, ich habe keinen von den 55 Bauern jemals ein Glas Milch angeboten bekommen. Mhm. Mich hat das total fasziniert, weil wir sind ja wirklich im irgendwann einmal nach der Maschinenhalle haben wir quasi den Weg in den Stall gefunden, ja, nachdem dass wir alle Traktoren und Kühlefässer besichtigt haben. War auch spannend, also ja, haben wir den Weg zu den Kühen gefunden, irgendwann dann in die Milchkammer. Und da ist halt dann die 5 Grad kalte Milch oder so, aber es hätte nie ein Milchbauer, der wäre nie einer auf die Idee gekommen zu fragen, magst du ein Glasl Milch? Wenn ich halt zu einem Weinbauern fahre, du weißt, ich habe ja einen Bauernladen in Schladming, wir haben 17 Winzer, ja, was uns beliefern, da bin ich jetzt überspitze, aber ich empfinde es immer so, ich bin noch nicht einmal quasi vom Auto ausgestiegen, habe ich schon das Weinglas in der Hand und der sagt, du Hannes, na schön, dass du da bist und du kostest einmal heuer wieder diese Ernte, wir haben heuer wieder den besten Wein, das kannst du dir nicht vorstellen. Und das ist halt das Faszinierende, sie schätzen ihr Produkt. Und wenn ich dann einen Vortrag halte vor Bauern und das erzähle, da kommt nicht irgendwie so eine Nachdenkphase, stimmt, wir konnten eigentlich über unsere Milch einmal reden anfangen, kommunizieren anfangen, wie gut und wie vielleicht, wo unsere Kühe gegrast haben im Sommer. Beim Wein gibt's den Lagenwein. Mhm. Was sagen wir? Unsere Kühe sind auf den Rang oben, auf derer Gstetten, auf derer Leiten. Aber Lagenwein, das hört sich halt schon auf was an. Mir kann man nie auf die Idee, dass man sagen, wow, da sind die Kühe umgegangen, so viele Sonnenstunden, so ein mineralischer Boden, da muss ja das Gras halt besonders gut sein. Das habe ich nicht so oft gemacht, da habe ich mehr Biodiversität, das haben wir jetzt die Kühe gefressen. Nein, das ist alles nichts. Im Gegenteil, die Bauern flüngern mit an und sagen, du weißt aber schon, das ist ein Grundnahrungsmittel und Wein ist ein Genussmittel und das hat überhaupt nichts mit denen zu tun und das ist einfach nur, das muss man einfach in Menge produzieren und fertig aus. Mhm. Und dann denke ich mir, ja gut, dann bitte, haut euch eine Überversorgung, der Preis macht's, das ist ja, also, ich habe aber zu das Gefühl, sie wehren sich sogar gegen das, aber in Wahrheit regelt alles der Markt, weil ist viel Milch da, kostet nichts mehr, ist zu wenig da, also, man kommt nicht in die Wertschätzung. Und vor allem, wenn ich als Bauer das selber ablehne, und das ist halt unser Thema, wir haben halt sehr viele Bauern, und da denke ich an meine Schulbildung zurück, wir sind nur erzogen worden zu absoluten Fachprofis, ja, wir können halt silieren, wir können Klaumpflege machen, wir kennen uns Bansengesundheit aus, da sind wir gut, ja, aber dann sind wir fertig. Mhm. Also wir können kein Milchprodukt erklären, ja. Das können wir nicht, das hat uns nie wer gelernt. Ja. Wir können nicht positiv reden über unsere Böden oder über irgendwas. Das ist alles, das wird genutzt, das muss wachsen, Gemma, Gas, Gülle, Affe. Und das ist nicht das, was die Konsumenten von uns wollen. Ja. Aber jetzt bin ich schon wieder weit zu weit. Aber nur so ein bisschen auch, glaube ich schon, das Thema Wertschätzung war brutal wichtig. Und da glaube ich auch, dass die Reise hingeht. Ja.
Und das heißt aber auch, wenn wir beim Klimawandel sind, wir müssen uns also auf dieser Seite wirklich viel mehr mit dem Konsumenten, mit der Konsumentin, mit den Wünschen beschäftigen und wir müssen auch den Mut haben, neue Schritte zu setzen und denen entgegenzugehen, oder? Das ist die einzige Chance.
Das ist die einzige Chance. Nehmen wir es her, du bist halt ein junger Tischler, du machst einen Betrieb und sagst, ich produziere jetzt den Sessel und den Tisch und kauft's ihn. Fertig. Und dann kommt aber der Kunde und sagt, ja, ich hätte aber gerne ein bisschen einen anderen Sessel und ich hätte gerne den Tisch her oder so. Und du sagst, nein. Dann frage ich mich, wie lange wird es dir als Tischler geben? Ja, nicht lang. Und die Bauern glauben immer noch, ja, wir sind immer noch in dem geschützten Markt von 1995. Ich produziere und jetzt sagt sie gefälligst Start, kauft die Milch oder das Fleisch und gebt es Ruhe. Weil es braucht euch da eh nicht einmischen, es kennt sich ja nicht mehr aus. Wenn ich halt einen Tisch kaufe, kenne ich mich auch nicht aus, ja, weil ich bin kein Tischler. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, und trotzdem kaufe ich einen Tisch. Und so geht es dem Konsumenten, nein, der kauft eine Milch, ja, der kennt sie zwar nicht aus, aber er sagt, du, ich will, dass die Milch so und so produziert wird. Ja. Und wir wundern uns jetzt auch wieder eben in der Teuerung, dass viele Menschen sagen, der Preis ist wieder das Wichtigste. Ich merke das jetzt bei mir im Bauernladen, wir sind für die Preise nirgends runtergegangen, ja, und trotzdem wird einkauft wie blöd, ja. Aber ich habe halt eins geschafft, die haben mich total auf das Thema Wertschätzung gesetzt, ja. Mhm. Und alle, was das gerade schaffen, die haben auch kein Preisproblem, ja. Man hat es immer wieder nur dort, wo die Masse ist. Und da glaube ich einfach, dass wir lernen müssen, dass wir als österreichische Landwirtschaft, wir haben mit der Masse nichts verloren. Und selbst wenn jetzt ein Bauer zuhört, irgendwo im Machfeld und sie denkt, wow, ich habe 600 Hektar oder im Maiviertel, das ist ja trotzdem ein Mini-Betrieb international, ja. Mhm. Also, ich glaube, man muss einfach einmal ab und zu reisen, ja, in Polen sein, Ungarn, Ukraine, jetzt, wo leider der Krieg ist, Aber auch in Island oben, ich war erstaunt, ja, wie groß dort die Dimensionen der Bauern sind. Das sind wir alles eine Märchenlandwirtschaft. Ja. Und die müssen wir verkaufen. Mhm. Also wir müssen aus diesem Märchen Österreich, müssen wir das Kapital schlagen. Ja.
Jetzt könnte der Bauer aber sagen, aber ich liefere ja an die Molkerei. Ich brauche nicht kommunizieren mit den Konsumenten, das soll die Molkerei machen.
Das stimmt zum Teil, aber ist ja die Genossenschaft als wesentlichen Verkaufszusammenschluss. Ja. Ich glaube auch, dass die Genossenschaften, wenn ich mir jetzt die Werbungen nehme, her Salzburg Mulch oder jetzt auch Obersteirische Molkerei, es bemüht sich jeder, glaube ich, eine gute Werbung zu machen, ein gutes Marketing. Aber es geht, glaube ich, nichts drüber, über diesen persönlichen Kontakt, wo ich halt meine Schwester kenne, Feuerwehrfestel, weil ich bei der Feuerwehr bin, wo ich einfach jede Gelegenheit nutze. Ja. Wie tritt das selber auf? Also das ist für mich einmal das Wesentlichste, was lebe ich selber vor. Mhm. Das unterschätzen die meisten. Es gibt ja den Spruch in der Kindererziehung, was hilft die beste Erziehung? Sie machen uns ja doch alles nach. Genau. Ja,
im Prinzip wird man wie seine Eltern.
Genau. Und der Spruch sagt nichts anderes aus, du kannst tausendmal was erklären, tausendmal was sagen, am Ende des Tages zählt das, wie du lebst, was du vorlebst. Ja. Also ich kann auch reden, kann jetzt bewusst einkaufen, wenn ich dann selber im Billa stehe und irgendeinen Schaß einkaufe, ein Kleberprodukt, ja, dann brauche ich, also dann wird es mir nicht mehr lang geben. Ja. Mhm. Und so ist auch die Frage, wie lebe ich das als Bauer? Und ich erlebe halt sehr viele Bauern, die was halt im Sudern und Jammern verlieren, ja, wie schlecht das alles ist und furchtbar das Wetter, jetzt sind wir eh dort beim Klima und wir haben natürlich extrem Ereignisse, die im Sommer wieder gehabt, ja, also tut mir echt auch jeder Leute, der was da jetzt in Kärnten, in der Steiermark, den was erwischt hat, aber ich kenne es eigentlich nie anders da. Also wenn ich jetzt zurückdenke, seit dass ich jetzt schon Bauer bin oder auch früher bei meinen Vatern, ich weiß, bei uns am Hof, wir haben auch dreimal einen Murenabgang gehabt in die 80er Jahre, weil es so geschickt hat im Sommer. Wir haben ja Aufzeichnungen, du hast es gesagt, unser Hof ist 800 Jahre alt, wir haben Wetteraufzeichnungen in der Chronik im 16. Jahrhundert, musst du dir vorstellen, wie da die kleine Eiszeit gekommen ist, steht da plötzlich Mitte Juli ein Meter Neuschnee quasi, also umgerechnet Meter haben sie damals noch nicht geschrieben, aber halt auf die Felder. Und da denke ich mir, wie ist denen gegangen im 16. Jahrhundert? Ja? Mhm. Also die haben ja keine Reserven gehabt, die haben ja nicht irgendwo ein Lagerhaus gehabt, sondern irgendwie haben die überleben müssen, nur die Ernte war hundertprozentig nie damals. Ja. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Viecher da gestorben sind und so. Also jetzt hat das, ich will jetzt nicht den Klimawandel abspielen, ich will nur damit sagen, die Landwirtschaft war immer schon hundertprozentig dem Wetter ausgeliefert. Ja.
Weil wir mit der Natur arbeiten.
Und das muss ja als Bauer irgendwann einmal akzeptieren und sagen, ob es jetzt hagelt, ob es jetzt zu regnet, zu wenig regnet, weil es trocken ist. Das ist einfach so, aber ständig das zu kommunizieren, da wird, glaube ich, die Bevölkerung irgendwann einmal madrig und wird uns sagen, du, ja, kennt es oder kennt es nicht? Weil dann, wir halt Elektriker, baut eine Halle, die klimatisierst, dann hast 22 Grad im Sommer wie im Winter oder 17, wurscht. Aber wenn du Bauer sein willst, dann musst du mit der Natur arbeiten. Und ich denke mir immer, wir tun aber immer so, wie wenn wir es nicht können. Ja? Wir müssen jeden Tag sagen, ma, wie scheiße und wie schlecht. Ja, es ist halt so, ja. Es ist für keinen lustig, aber es ist so, ja. Das war, wie wenn du da in der Forschungsanstalt jeden Tag reingehst und sagst, bah, furchtbar, ich muss den ganzen Tag forschen, weil es ist, und eigentlich ist es furchtbar und schlimm, ja, aber dann mach einen anderen Job, ja. Und so sehe ich das als Bauer auch. Also entweder ich kann's, dann brauche ich nicht jammern, wenn ich es nicht kann, werde ich jammern. Und diese Jammerkultur, die ist einfach furchtbar, ja. Mhm. Und es geht auch sogar noch einen Schritt weiter, was wir total vergessen, wir zerstören uns damit auch unsere Jugend. Ich habe jetzt im Sommer erlebt, der Denningauer Bauer ruft mir an, 350 Hektar Wald, weiß ich nicht, 65 Mutterkühe, also denkst du, ein schöner Betrieb, ruft er mir an, völlig verzweifelt, und ich krieg oft so Anrufe. Ja. Sagt er, du, ich habe 5 Buben, und jetzt haben wir eine Familienbesprechung gehabt, weil jetzt Wasser übergeben, kein einziger dieser 5 Buben dort weiter. Und haut sich halt ausblärt da über seine Buben, und wie furchtbar, und was hat er alles für eine Fehler gemacht, und hätte er nie studieren lassen sollen und so. Und dann habe ich mir echt gedacht, sage ich, du gibst mir mal die Nummern von deinen Buben. Ich tat wirklich einmal, weil ich höre mir das alles sonst an und rede den Menschen halt gut zu und sage, ah, das wird schon hinkriegen und so. Wenn ich nachher zurück einmal einen davon. Jetzt hat er mir da vorher 5 und einen halt angerufen, der war Jurist, der ist in Salzburg. Und dann sage ich, du, jetzt muss ich dir das erzählen, dein Vater hat mich angerufen. Und dass alle 5 den Hof nicht wollt. sage ich, und wenn ich mir das so her, also wenn ich eine Frau war, da hätte ich sofort heiraten mit 350 Hektar Wald, ist die Geschichte erledigt quasi. Nein, und dann sagt er, ja, können wir schon mal reden, sagt er, kommst du mal vorbei, dann erzähl ich das. Und ich sag, ja, passt. Und bei der nächsten Salzburg-Fahrt trinken wir einen Kaffee. Und dann gehen wir halt hin, gestanden am Mann, dann sagt er, du, jetzt sag ich dir was, wir haben, seit dass wir denken können, ja, hat unser Vater nur gejammert und gesudert, wie schlecht die Landwirtschaft ist. Mhm. Wie er früher arbeiten muss, dass er 7 Tage die Woche arbeiten, dass sich kein Urlaub ausgeht, sagt er, wir haben alle schon, mit 16, 17 haben wir beschlossen, nie werden wir Bauern, nie. Und was der halt mit seinem Hof tut, ist uns scheißegal. Wir haben da unser Leben, ich habe ein Haus gebaut, ich habe einen super Job, meine Frau hat einen super Job, aber wir wollen mit dem Hof nie wieder was zu tun haben. Mhm. Und das möchte ich damit auch erzählen, weil einfach viele Bauern glauben, was die ganze Zeit so dahin sudern, dass das egal ist. Nein, es ist nicht egal. Vor allem, wenn ich eine Jugend habe. Und bei mir daheim wollen alle 3 Töchter den Hof, ja. Und, meine kann halt nur übernehmen. Aber warum wollen alle 3 Töchter den Hof? Weil ich das lieb, was ich tue. Weil ich eine Begeisterung habe. Weil ich eine Feier für das habe. Und weil ich nie suder daheim. Wenn du meine Dirndl fragst, die werden mich noch nie jammern gehört haben, ja. Weil ich kann's.
Okay.
Und deshalb mache ich's. Und da, glaube ich, sind wir extrem gefordert im Umdenken, auch im Mindset, in den Köpfen. Und das wünsche ich mir auch ein bisschen, dass wir da auch wieder zu einer Positivkommunikation kommen. Wir zerstören uns sonst unseren Nachwuchs.
Ich meine, es gibt ja Studien, ganz aktuelle, dass in der Landwirtschaft relativ schlechte Stimmung ist, dass die Bäuerinnen und Bauern Zukunftsängste haben. Ist das mit ein Grund, weil wir uns gegenseitig immer wieder sehr gern sagen, wie schlecht es uns geht, was die Herausforderungen sind? Es scheint alles unbewältigbar zu sein.
Also ich glaube schon, das ist, ich glaube, so eine Wohlstandserscheinung muss das sein. Also wenn ich mir heute anschaue, wie mein Vater angefangen hat müssen, nach dem Krieg, ja, es war das Haus hin, der Stall ist in Zusammenfall gewesen, es hat keine Straße gegeben, kein Strom, kein Telefon. Ja. Verschuldet bis an Ende, dann haben sie angefangen, dann haben sie den Stall hergekriegt, dann mit 14-16% Zinsen. Also auch, weil heute jeder sagt 6% Zinsen, ja, mein Vater hat doppelte Buchhaltung seit den 60er Jahren gemacht, da habe ich jetzt gerade nachgeschaut, 16% Zinsen, ja. Und trotzdem haben sie alles aufgebaut, ja. Trotzdem haben sie sich alles erwirtschaftet, ohne Jammern, ohne Sudern. Sie haben einfach gearbeitet, ja. Sie haben es einfach getan. Mhm. Und das ist vielleicht der Unterschied heute, dass man, und ich glaube ein bisschen auch, es kommt vom Vergleichen. Meine Eltern haben sie halt nicht wirklich vergleichen können, ja. Du hast kein Insta gehabt, du hast kein Facebook gehabt, du hast vielleicht ein paar Bekannte gehabt, aber, weißt du, du hast ja die ganze Woche gearbeitet, also es hat so dieses Vergleichen nicht gegeben. Und heute, glaube ich, da geht man halt auf Social Media und sieht, wie die alle leben und auf einer Yacht und weiß ich nicht was, und dann denkt man sich selber, und wie lebe ich? Und ich glaube, das macht auch ein bisschen was aus. Und ich denke mir immer, wenn ich heute Unternehmer bin, ja, dann werde ich immer einen Weg finden, zum erfolgreich sein. Und da, ich denke mir, es hat immer die Möglichkeiten gegeben. Also auch hierzu, das ist, ich muss halt schon genau überlegen. Und wenn ich halt hergehe und um 2 Millionen Euro einen Milchviehstall hin dusche, ja, und ich kriege das Geld von der Bank, dann muss man halt klar sein, wenn ich jetzt sage, 25, 30 Jahre zahle ich da zurück, dann muss man halt klar sein, dass ich halt, weiß ich nicht, in 25 Jahren auch um die 25 Jahre älter bin. Ja. Und ich kenne genug Betriebe, die haben vor 20 Jahren investiert, die sind heute in meinem Alter und die sagen, boah, Hannes, alle wie noch die gleiche Kreditraten, der Stall ist alles schon alt, alles. Sag ich, ja, aber das warst du ja vorher. Mhm. Also, mit einer normalen Volksschule und Hauptschule weiß ich das, ja. Da brauche ich nicht einmal mehr Bildung, ja. Da weiß ich, dass ich mit 25 eine andere Energie habe, wie mit 50, ja. Und, oder wie jetzt, habe ich gerade wieder auch mit einem jungen Bauern geredet in Niederösterreich, und sagt er, ja, das geht bei uns alles. Der Opa ist da, der tut das und das, der Vater tut mir das und das, das geht schon. Sag ich, ja, und wie lange glaubst du, dass der Opa so der noch lebt und der Vati, was ist, wenn der am Übermorgen einen Schlagel hat, ja, und nichts mehr tun kann? Mir ist so gegangen, mein Vati hat mit 77 einen Schlaganfall gehabt, der hat jeden Tag 14 Stunden gearbeitet, ja, und von heute auf morgen war es vorbei, von heute auf morgen, und dann stehst du da, und dein ganzer Plan, den was du für die nächsten 5 Jahre gehabt hast, den kannst du in der Sekunde in den Müsli schmeißen, ja, und das muss man alles mit überlegen, ja. Ich kann nicht immer so tun, wie wenn jeder ewig lebt und die Familien oder eine Scheidung ins Haus steht, ja. Was ist, wenn die Frau plötzlich sagt, du, jetzt habe ich einen anderen kennengelernt, taugt mir nicht mehr, will ich nicht mehr, dann muss der Betrieb trotzdem weiter funktionieren. Und, das muss man sich halt vorher Investieren überlegen, und da brauche ich keine Kammer dazu. Ich schätze die Kammer total, weil ich viele Länder kennengelernt habe, wo
Bildung ganz schlecht
ist. Ja, wo keine Kammer da ist, ich glaube, die braucht man schon, das ist wichtig, aber ich habe für meine Entscheidungen die nie braucht, ja. das muss ich schon selber als Unternehmer kennen. Ja.
Und in welche Richtung denkst du, muss sich die Landwirtschaft in Österreich entwickeln?
Also ich glaube, wir haben, wenn ich mir die ganzen Märkte so rund um uns anschaue, auch jetzt mit der Ukraine, wann da der Krieg aufhört, die ehemalige Landwirtschaftsministerin von der Ukraine war ja bei mir im Podcast und sie ist jetzt die Chefverhandlerin in Brüssel für die Ukraine zum EU-Beitritt. Mhm. Mit ihr bin ich in einem sehr regen Austausch und sie sagt, also sobald der Krieg vorbei ist, wird die Ukraine zur EU gehören. Da wird es halt Übergangsfristen geben, aber man muss sich schon vorstellen, was da an Produktion daherkommt, an Billigsproduktion. Und sie vertritt auch die Meinung, sie sagt, du, wir werden das liefern, was Europa braucht. Wenn sie Bio wollt, liefern wir Bio. Wenn sie Tierwohl wollt, liefern wir Tierwohl. Wir machen für euch alles. Also die sehen sich jetzt schon im Kopf als hundertprozentige Dienstleister. Die sagen nicht, nein, wir haben jetzt 50 Jahre so produziert, jetzt bauen wir einen Stall nicht um. Als Beispiel. Ja, die sagen, ihr sagt's, ihr bestellt's, wir liefern. Zum billigsten Preis, die größte Menge. Das heißt, wir haben nur eine Chance in der Qualität.
Ja.
Anders, der Glaube, werden wir es nicht erfahren, sonst sind wir immer in einer Situation, zu einem Leben zu wenig, zu einem Sterben zu viel. Mhm. Und aus dem müssen wir außer aus diesem beschissenen Kreislauf. Ja. Sondern wir müssen uns ganz klar als Qualitätsland in der Kulinarik positionieren und dem Tierwohl beim Pflanzenschutz, beim Bodenverbrauch ganz vorn dabei sein. Wird aber nicht gelingen ohne unsere Konsumentinnen und Konsumenten. Und deshalb ist dieser Schritt zum Thema Wertschätzung so notwendig. Und da müssen wir als Bauern, als Produzenten selber anfangen.
Wertschätzung der Konsumenten für unsere Produktion oder?
Und Produkte.
Oder auch die Bäuerinnen schätzen unsere Konsumenten wert. Also es ist
ja genau, das ist vice versa. Aber ich vergleiche das immer mit den Autobauern. Ja, es gibt den billigsten Autobauer ist Dacia weltweit. Wir könnten eigentlich, wenn wir ganz logisch denken, euren Dacia fahren. Weil es hat vier Radeln, bringt jeden von uns von A nach B. Aber warum kaufen wir dann auch noch was anderes? Ja, also ich glaube, Mercedes, BMW, Audi sind da noch sehr erfolgreich. Und die sagen jetzt nicht, ja, jetzt schauen wir mal, was unsere Kunden kaufen, sondern, und dann vielleicht produzieren wir so ein Auto, sondern die produzieren so ein Auto. Porsche ist der, sag mal, weltweit erfolgreichste und effizienteste Autobauer, der mit der höchsten Wertschöpfung, und dort müssen wir hin. Das heißt aber, wir müssen unsere eigenen Produkte wirklich schätzen anfangen. So wie die Winzerin, der Winzer den eigenen Wein schätzt, ja, mhm. So müssen wir als Landwirtschaft generell in Österreich denken anfangen. Weil dann reißen wir die Bevölkerung mit. Ja. Mhm. Aber wenn wir selber ja nichts über haben für einen guten Käse, ja, und einen Gouda essen die ganze Zeit oder irgendein Joghurt, oder solange das einfach nur 15 ist, ja, wird sich nichts ändern. Und ich habe es jetzt gelernt, und da bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich sehr gerne essen tue, bei Landschaft leben, ich bin sehr viel am Reisen in Frankreich, in Belgien, in Italien, hier zu zwei Gruppen, drei Familien in Italien, ja. Und ich habe eins jetzt gelernt, uns fehlt die Esskultur. Mhm. Uns fehlt es wirklich an der Kultur. Ich bin erstaunt, in andere Länder, was da Essen für einen Stellenwert hat, wie sie die, also in Italien unten, ja, ich glaube, das ist halt ein Film oder eine Werbung. Nein, es ist wirklich so, die gehen frisches einkaufen am Markt. Um 7:30 kommt die ganze Familie heim. Dann wird da angefangen, ich war da mittendrin, kochen, das ist ein Gelächter, eine Gaudi, und da wird schon erzählt, während dem Kochen, mhm. Du denkst, man hat schon so einen Hunger, wann gibt's endlich was zum Essen, muss halt dann warten bis 9:30, 10:15, dann sitzen alle da, und dann wird da gemeinsam eine Stunde, eineinhalb Stunden gegessen, alles verzahlt vom Tag, ja, und da ist eine Freude dabei, da ist eine Begeisterung, das ist nicht nur Essen, ja, das ist tausendmal mehr, und das kennen wir nicht mehr. Oder ich kann mich noch erinnern, ich kenne Frau Kaprun, einen Betriebschef oben sehr gut. Die haben voriges Jahr einen Rohrleitungsbau gehabt und haben halt zu wenig Schweißer gehabt. Und haben dann 17 Leiharbeiter von Frankreich gehabt, Schweißer. Und er hat gesagt, Hannes, das kannst du dir nicht vorstellen, was da bei uns los war. Jetzt sind die Franzosen da gekommen. Und am ersten Tag, am Montag, nachdem dass wir die Baustelle gesagt haben, um solche, ja, sie brauchen einen Container, wo sie kochen können. Mhm. Ja, sowas haben sie jetzt da oben nicht. Ja, sonst fangen sie gar nicht an. Okay, jetzt haben sie jetzt einen Container mit so einer einbauten Küche aufgestellt. Muss dir vorstellen, haben die Franzosen da jeden Tag um 12 Uhr, haben die aufgehört das Arbeiten, haben 2 Stunden gekocht, ja, gegessen, ein gepflegtes Gläschen, 8 Teil, nicht mehr, 1 8 Teil Wein dazu, ja, und nach 2 Stunden haben sie wieder weitergearbeitet, bis spät auf die Nacht, ja. Und er hat gesagt, aber unsere Leute, ja, die sind nur, die stecken an da, stopfen sie in 5 Minuten eine Leberkasse, mir eine Re Bull dazu, vielleicht noch eine Cola und dann gehen wir wieder und weiter. Das ist, wie es halt auf der, wie es da überall ist, ja. Und die waren fertig, die haben gesagt, wie gibt's das? Die fangen da oben auf, weiß nicht, wie viel, 2000 Meter Seehöhe, zum, 2 Stunden zum Kochen, auch jeden Tag frisch ist. Und die haben nicht einmal Leberkasse mehr gegessen.
Wie kriegen wir unsere Gesellschaft dorthin? Es sind nicht gerade die Einflüsse, wenn ich mir denke, sehr vieles kommt aus Übersee, aus Amerika, zeitverzögert 10, 15 Jahre zu uns. Dort schaut es ja diesbezüglich noch viel schlechter aus.
Ja, aber wie das können wir, nur wir, die was das jetzt hören, können es ändern.
Ja. Ich meine, wir müssen anfangen. In den Schulen, muss man auch sagen, Landschaft Leben macht ja sehr viel Bildungsprodukte für Lehrerinnen, für Lehrer. Ich glaube, wir müssen auch dort ansetzen, oder?
Absolut. Also wenn ich nur an meine Zeit zurückdenke, ich sage, erzähl das immer gerne. Ich glaube, ich habe eine gute Schule. Ich freue mich über meine Schulausbildung. Aber all diese Themen, ja, Ernährung, Essen, Esskultur, das war nicht einmal, das hat es nicht einmal gegeben. Ja, das war nicht einmal präsent. Ja. Und das fällt mir aber extrem, weil sonst wären wir nie in die Qualitätserzeugung kommen.
Aber jetzt, schau, jetzt gesellschaftlich geht es ja auch in die Richtung, Mann und Frau geht arbeiten. Man hat weniger Zeit, zum Mittag ist keiner da. Hm. Also wir müssen da schon ganz schön an vielen Schrauben drehen, damit wir die Esskultur zusammenbringen.
Schau, ob wir es zusammenbringen oder nicht, das ist die eine Frage. Ich glaube nur, wenn wir qualitativ hochwertige Lebensmittel erzeugen wollen, dann brauchen wir Menschen, die was die schätzen können. Ja. Und der, was jetzt Mittag eine Leberkassemi hat, der ja, jetzt nicht wegen einmal, ja, ich sage gerne mal Leberkassemi, verstehe mich ja nicht falsch. Ja. Aber wenn das so ein Dauerding wird, so meine ich das, dann wird der, dem ist jetzt wurscht, wie der Milch produziert wird oder das Fleisch. Gell? Und in der Menge, in der Masse haben wir aber keine Chance. Mhm. Weil wir nie zum billigsten Preis produzieren können. Und selbst der größte Milchbauer Österreichs ist im Vergleich international gesehen nichts. Genau nichts. Und deshalb kann ich mich entscheiden, wäre ich der Dacia, sage ich, ich produziere Millionen von Autos zum billigsten Preis, oder ich wäre der Porsche und sage, oder Mercedes, wurscht, ich produziere ganz was Hochwertiges, das muss nicht jeder haben, aber der, was schätzen kann, der sollte das kaufen. Und da müssen wir uns hinentwickeln. Jetzt,
ja,
und dann das nächste noch, muss ich auch noch dazu sagen, wir sind im Ausland null bekannt.
Das wollte ich dir jetzt fragen.
Ja, okay.
Weil der österreichische Markt ist ja, wir haben nicht 100% Hochpreiskonsumenten, die werden wir nie haben. Mhm. Also es werden Leute sein, die sparen, die haben lieber 3 Handys, aber sparen beim Essen. Es wird uns ja jeden Tag das gesagt. Mhm. Also wir sehen immer, wenn es um Preissteigerung geht, dann ist das Einkaufswagen ersichtlich bei jeder Meldung. Mhm. Es wird immer das Lebensmittel damit mit Teuerung verbunden. Mhm. Ist ja so, oder? Und das heißt, nicht jeder Österreicher wird es tun. Wir müssen international unsere Qualität verkaufen, oder?
Mhm. Ich glaube schon. Also ich bin der Meinung, dass uns das gelingen sollte. Es gelingt ja anderen Ländern, siehe Schweiz. Also wenn du in Japan in einem guten Hotel bist, ist ganz normal, dass du einen Schweizer Käse am Käsewagen hast. Wir haben dort einmal schon im Jahr 2017, 18 haben wir in Hongkong, Singapur, in Japan haben wir dort angerufen in die Hotels, ob sie Österreich, Austria Käse haben. Die haben nicht einmal gewusst, wo Austria ist. Ja. Mhm. Schweiz hat jeder gehabt. Ja. Mhm. Ich habe jetzt in Italien hinten, da habe ich echt das Bauernherz geblutet, weil die 2 Familien, habe ich dann gefragt, weil sie auch Milchprodukte konsumieren, ob sie österreichische Milch kennen. Ja. Und dann haben sie beinahe gesagt, ja schon, aber sowas würde man nie trinken. Und dann sage ich, sowieso, das ist bei Ernten, das ist das absolute Ramschprodukt.
Okay.
Also in Italien ist eine österreichische Milch, das quasi, das ist das Minderwertige. Das kauft man sich nur, das ist wie wenn ich bei uns SPG oder Klebermilch kaufe. Ja, das Billigste vom Billigsten, ja. Genauso wird das
unten sein. Wie kommst du dazu?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer das da unten positioniert oder wie das funktioniert, aber es ist, glaube ich, generell so, dass wir eigentlich bis wieder, und jetzt muss ich es halt wieder erwähnen, auf den Wein, der hat es geschafft, der ist in Kalifornien bekannt, der österreichische Wein. Ja. Ja. Und da frage ich mich, das sind ja unsere Leute. Also wenn ich jetzt Landwirtschaft war, ja, dann würde ich mir jetzt die Top-Winzer in Österreich einmal holen und sagen, und jetzt setzen wir die einen ganzen Winter, machen wir mit den Seminare. Die sollten uns einmal erklären, was haben sie die letzten 30 Jahre gemacht, dass der österreichische Wein so erfolgreich geworden ist. Das heißt, wir brauchen nicht einmal irgendwo McKinsey oder irgendwo irgendwen herholen, die was uns die Welt erklären, sondern wir brauchen eigentlich nur unsere Winzerinnen und Winzer fragen, warum habt ihr es geschafft? Mhm. und dann offen sein für das. Ja. Und ich muss eh nicht alles eins nehmen, aber im Großteil. Und ich denke mir, was jetzt die Kulinarik betrifft, ja, wir haben von der Österreich-Werbung immer wieder diese Umfragen jedes Jahr, warum kommen die Menschen nach Österreich? Und da ist natürlich seit Anbeginn die Schönheit der Landschaft. Das ist super für uns, weil ich glaube, das spielt uns als Landwirtschaft extrem in die Karten.
Das könnte man kombinieren, oder?
Genau. Das tut dann wir als Landschaft eben sowieso schon. Ich sage immer den Menschen, du, ohne Landwirtschaft kein Lebensraum. Also das alles, was wir da nutzen, ist, weil Bäuerinnen und Bauern jeden Tag aufstehen und das pflegen. Aber Kulinarik war 2019, 20 auf Platz 4. Da war ich schon enttäuscht, gell. Da habe ich gedacht, wow, nur auf Platz 4. Weißt du, wo wir Hirze sind? Das ist nicht einmal veröffentlicht worden. Platz 9.
Okay.
Sagen unsere Gäste. Mhm. Also das halt, jetzt muss man aber wissen, ja, und das kann uns auf den Kopf fallen, der Hauptgrund Nummer 1 in Europa zu reisen, wird in den nächsten 10 Jahren das Thema Genuss. Mhm. Das nimmt jetzt brutal zu, die Leute fliegen in die Toskana, es gibt einfach immer mehr, so muss man jetzt sagen, ältere Menschen, die gehen nicht mehr Skifahren, weil es jetzt gefährlich wird, die gehen auch nicht mehr am Berg. Man schaut sich eher vielleicht auf Insta die Red Bull, die wilden Hunde an, ja, aber selber wird man eher, das merkt man brutal, okay, jetzt eine Veränderung im Konsumverhalten beim Tourismus. Der Hauptgrund Nummer 1 wird der Genuss.
Und da
stürzen wir auch. Mhm. Und da müssen wir uns schon die Frage stellen, warum stürzen wir auch? Und ich weiß, weil wenn ich wo bei uns essen gehe oder bei einem Hotel frühstücke irgendwo in Wien, da denke ich mir selber, ich sitze dann immer so erstaunt da und denke mir, um Gottes Willen, wie lassen sich die Menschen eigentlich abspeisen? Ja. Mhm. Weil wenn ich daheim bei mir ein klassisches Bauernfrühstück, da heißt das beste Brot von einer Bäuerin, ich habe einen super Käse, einen super Joghurt, ein Bio-Ohr, ein Müsli, ein Gurz, da geht mir das Herz auf schon beim Frühstücken. Ja. Und dann bin ich irgendwo in Wern oder in Niederösterreich in einem Hotel, im Westen wird es ein bisschen besser, aber auch nicht viel. Und da denke ich mir immer, wie lieblos allein der Käse, runtergeschnitten, dann in jeder Ding, jede Scheibe in einer eigenen Folie. Alles ist so lieblos, ja. Da ist null Wertschätzung da, ja. Und dann soll die Lust kriegen auf das Lebensmittel. Also, das wird nicht funktionieren, ja. Aber anscheinend, bin ich der Einzige, was sich da Gedanken macht, ja. Und jeder andere, muss ich sagen, stopft in seinen Körper rein und hofft und freut sich, dass er voll ist. Aber bei mir geht's halt um mehr, als nur, dass ich voll bin, sondern ich will das leben, ich will das spüren, ich will einen Genuss damit verbinden. Und dann ist man auch bereit, was dafür zu zahlen.
Ja.
Und so entsteht Wertschöpfung durch Wertschätzung.
Wir haben ja jetzt eine relativ schwierige Zeit, oder? Im Hochpreissegment. Wie siehst du da die Entwicklung oder das, was jetzt passiert ist? Bio ist ein bisschen zurückgegangen. Die Tierwohlprodukte haben ein bisschen verloren. Siehst du das sozusagen jetzt als Eintagsfliege? Spornt dir das sogar an? Was heißt das für dich?
Also mich spornt es noch mehr an, weil ich mir denke, das kann es ja eigentlich nicht sein, aber ich habe das wirklich auch beobachtet und da sind die Medien ein bisschen auch mitschuld, wie die Inflation gekommen ist. Man hat es einmal sofort auf die Lebensmittel gesetzt, ja. Obwohl es klar war, dass die Energie ist, Gas, Strom, unser Treibstoff. Dass dadurch natürlich gewisse andere Sektoren mitziehen, wie die Lebensmittel, war klar, aber ich habe echt schmunzeln müssen, man hat einfach immer, ob es die Zeit im Bild war, egal wer, ja, wie furchtbar, dass unsere Lebensmittel teuer werden. Und da muss man natürlich schon wieder sagen, da wird ja auf Kosten dieser Lebensmittel extrem viel Populismus betrieben. Mhm. Es gibt einfach, sage ich mal, eine Klientelpolitik in Österreich und da wird halt sehr, sehr gern den Menschen gesagt, weil das kann halt jeder fassen, ja. Und ich brauche jeden Tag was zum Essen. Genau. Und da sage ich, du, die Butter ist jetzt wieder so teuer. Und da frage ich mich immer, ja, sage ich, wie viel 100 Kilo Butter essen die Leute im Monat, ja. Also, das ist ja lächerlich. Wenn ich mir jetzt anschaue, wir sind gestiegen von, ein durchschnittlicher Haushalt hat 2019, das hat es noch nie vorher gegeben, so billige Lebensmittel eingekauft wie 2019, 9,7% in Österreich. Das war hat es noch nie gegeben, dass eine Menschheitsgeneration so billig ist, so sichere, so gute Lebensmittel leisten hat können. Und jetzt stehen wir bei 12,2%. Und wir dann alle, wir wollen gerade Sterndaten, ja. Mhm. Italien aktuell 15%, Frankreich aktuell 17% und ich war gerade in Island, die geben 22% gerade ihres Einkommens. Und da muss ich sagen, da habe sogar ich einmal geschluckt, weißt du, wenn einmal so ein Burger mit 120 Gramm Fleisch rein bei 4,35 Euro anfängt, eine Pizza Margarita 42 Euro, da merkst du mal richtig, die 22%, ja, das spürst, ja. Aber das sind wir noch weit nicht, ja. Wir sind bei 12,2% und das gefühlt aber können wir uns ja gar nichts mehr leisten, ja, weil wir ja für die Lebensmittel so viel Geld ausgeben. Und das ist einfach nicht richtig. Da siehst du halt auch wahrscheinlich, wie viele Menschen wirklich Buchhaltung machen und wirklich mitschreiben, ja, weil dann wissen sie es. Aber der Mensch ist halt da so, das ist...
Jäger und Sammler.
Ja, genau. Da gibt's halt so ein paar Botschaften, die gehen rein und ja, Wahnsinn, die Kisten Bier oder der Kieler Butter und ja, und das zerstört jetzt mein Leben. Ich glaube, da sind wir weit weg. Meine Vati, die haben trotz dieser Schulden und trotz diesen Aufbaus haben sie 44% für Lebensmittel ausgegeben und trotzdem haben sie es irgendwie geschafft, ja. Also das ist das Faszinierende, wie teuer damals einmal die Ernährung war und jetzt, und das muss man auch mal sagen, wenn ich jetzt einmal absehe von diesem Skandal, was wir jetzt gerade gehabt haben mit dem Hühnerfleisch, sage ich, normalerweise stirbst du nicht in Österreich, wenn du Lebensmittel konsumierst. Ja. Also wir haben sehr sichere, in dem Fall war es ein polnisches Hühnerfleisch, das mit den Salmonellen und ja, wenn man es gewusst hätte, vielleicht hätte nicht jeder polnisches gegessen, aber wir haben halt keine Herkunftskennzeichnung.
Ja.
Das soll jetzt leider sagen müssen.
Ja, das ist ja jetzt ja eine große Diskussion, weil sie die Gastronomie eben relativ massiv wert.
Dagegen genau. Sind Teile davon. Aber vielleicht noch mal ganz zurück, weil ich die Frage noch nicht ganz beantwortet habe. Ich glaube trotzdem, und auch der Lebensmittelhandel geht davon aus, wenn sie das wieder ein bisschen beruhigt, ja, dass man sagt, okay, wir können wieder damit umgehen, dass wir jetzt wieder Zinsen zahlen. Der Mensch braucht immer so eine gewisse Zeit, dass er sich wieder einnivelliert und sagt, okay, mein Leben geht irgendwie weiter, vielleicht muss ich dort oder da trotzdem ein bisschen sparen, aber es geht weiter, ja. Dann wird sich dieses Thema bei den Lebensmitteln wieder stabilisieren, ja.
Also du hast zuversichtlich, dass
Qualität. Bin da absolut zuversichtlich.
Das ist wahrscheinlich wirklich der einzige Weg, den wir gehen können. Wir müssen einfach da uns hinorientieren.
Also ich bin ja da auch total offen, wenn jetzt irgendeine Zuhörerin oder Zuhörer da vielleicht sich denkt, was redet der Hannes für ein Blödsinn zusammen, wenn jetzt einer kommt und sagt, er kann mir einen Alternativweg aufzeigen, ja, und er kann mir das vorrechnen, dass wir der Masse eine Chance haben, sofort, also dann bin ich voll offen für die Idee, nur mit meinen Rechenkünsten geht es ja halt nicht aus, weil wir einfach die Struktur, die Voraussetzungen für das nicht haben. Ja. Egal wie effizient wir wären, und ich denke, wir sind schon sehr, sehr effizient. Ja. Ja. Wir haben ja keine, weiß ich nicht, Massenarbeitskräfte mehr auf unseren Höfen, da ist eh meistens nur noch eine Arbeitskraft und der Rest macht eh schon der Milchroboter oder wie hier auch schon vielleicht der Feldroboter. Wir haben ja schon eine Durchmechanisierung komplett, wir haben eine Digitalisierung, also ich glaube, es sind ja wenig Sektoren so effizient wie die Landwirtschaft. Und du kennst die Zahlen besser wie ich, wo man sich anschaut, wie viel 1998 quasi, wie viele Menschen ein Bauernhof ernährt hat. Und hierzu, das ist ja Effizienz. Ja. Ja, ja. Und irgendwann kommt uns aber jetzt wieder die Brücke zu schlagen, das Klima halt dazwischen. Du kannst noch so effizient sein. Irgendwann passen halt Parameter nicht mehr so, mit denen wir aber auch umgehen können. Und darum glaube ich, ist da irgendwo ein bisschen ein natürliches Ende. Und darum werden wir nicht dorthin kommen, dass wir wie die Polen oder wie die Ukrainer produzieren können.
Und wenn wir jetzt ein bisschen jetzt Richtung Witterung, Klimawandel zum Schluss ein bisschen eingehen, du kennst ja die österreichische Landwirtschaft sehr gut, weil du viel auf den Betrieben bist. Was sind so deine Tipps, die du den Bäuerinnen und Bauern mitgeben willst an Klimawandelanpassung?
Ja, ich glaube,
du hast vorher schon gesagt, Wissen ist ein wichtiger Punkt. Nicht sich ins Extreme, Reservewirtschaft ist wahrscheinlich ein Punkt, oder?
Absolut, also ich glaube einmal, erste Empfehlung von mir, deine Podcast hören. Also, ja, wirklich, das ist Wissen. Ja,
danke.
Ich glaube, wer könnte das besser vermitteln als wer ist? Ich muss das jetzt auch mal sagen, wirklich als Bauer und auch als Landschaft leben, ob man, ich bin unglaublich dankbar, dass es einen gibt, wirklich. Ich glaube, das wissen viele gar nicht zum Schätzen, was wir da eigentlich an Eng haben, dass es enke Lebenszeit dafür verwendet, uns Bäuerinnen und Bauern enke Wissen zu vermitteln.
Wir haben uns frei dabei.
Das ist, ja, das aber ist trotzdem, ich glaube, man muss da echt einmal ein Danke sagen und es ist unglaublich, was sie leistet. Ja. Also ich krieg das mit, ich war in Island und ich war bei 5 Bauernhöfe und meine Tochter war ja, die geht ja bei Enke Schule, ja, ja, und hat da ihr Praktikum gemacht und ich habe sie besucht und Ich habe halt beim Schafe ausstechen zugeschaut, den Bauern, und ich war entsetzt, ja, wie die arbeiten und wie die das Thema Hygiene ernst nehmen. Und dann frage ich halt umso, sage ich, ja, wo lernt ihr das und wo kriegt ihr die Informationen? Ich schaue mir so an, sondern ja, wie, ja, die haben die normale Schulbildung, ja, aber da gibt es keine landwirtschaftliche Ausbildung. Mhm. Das kennen die nicht. Ja, ja. Der Vater ist halt so angestochen und sticht halt auch so, ja, das ist, und so ist es halt, ja. Oder Hygiene. Also, mein Dirndl hat mir Dinge erzählt, also wir taten alle durchtrauen bei uns, ja. Mhm. Also wir waren alle im Gefängnis, wenn wir so arbeiten taten. Aber oben ist das völlig normal, weil es halt keiner sagt, ja. Und drum, danke dafür. Und es ist echt, echt schön, wenn man sieht und mitkriegt, was da geleistet wird und was da gemacht wird.
Das war jetzt aber nicht ausgemacht, dass du so lange bei uns redest. Aber danke dafür, kann man jetzt zurückgeben.
Aber jetzt zurück, ja, was mich gefragt hast. Neben einem Podcast hören für euch, und ich glaube, ein ganz ein wichtiger Bereich ist, man muss sich immer überlegen, je mehr ich ein System ausreize, ja, umso näher komme ich zu den Systemgrenzen. Mhm. Ja. Und da wird es halt eng. Ja. Da habe ich keine Reserven, keinen Spielraum mehr. Und ich merke das jetzt, wenn es um einen Mähzeitpunkt geht, also gerade als ÖAG-Obmann, wenn ich da im Mai durch Österreich fahre und ich denke mir, was tat's hier da? Das ist, kostet der Diesel nichts oder irgendwas. Also und auch wie Gülle intensiv jetzt eingesetzt wird, ja, was viele Konsumenten nicht mehr verstehen, weil ich werde oft bei den Vorträgen gefragt, die sagen, du, früher hat der Bauer im Frühjahr und im Herbst gegült, jetzt 5-6 Mal im Jahr, ich halte das nicht mehr aus, was ist da los? Also man nähert sich den Systemgrenzen, ja. Mhm. Und wir wissen ja das Thema Artenvielfalt zum Beispiel und Biodiversität, die haben wir immer gedacht, ja, immer haben wir ein Problem im Ackerbau, ja. Und wie da das euer Ministerium das veröffentlicht hat vor 2 Jahren, die Zahlen, und wir plötzlich gesehen haben, hey, im Grünland haben wir die großen Probleme mit der Biodiversität durch die häufigen Schnitte, da bin ich schon einmal munter geworden und habe gedacht, wow, ja, wir übertreiben es. Und drum einfach ein bisschen wieder vielleicht vom Gas runter, ein bisschen mehr Reserven schaffen, dass ich ein bisschen zur Grenze, hier zu den Systemgrenzen einen Bewegungsspielraum schaffe. Und dann kann auch der Betrieb Wetterkapriolen leichter verkraften, hundertprozentig. Mhm. Standortangepasste Landwirtschaft, das ist eh, glaube ich, das Schlagwort schlechthin. Ja. Aber man muss einfach das bildlich erklären, einfach alles, was man bis ans Ende ausreizt, wird irgendwann brechen. Als Mensch wird man brechen, als Betrieb, die Kühe, wurscht, irgendwas bricht immer, ja, wenn es die Maschine ist. Und ich merke das, um nochmal in den Bilderwelten zu bleiben, wenn ich einen Stress habe an Heim, bricht hundertprozentig was. Ja. Wenn das Wetter nicht treibt, dann alles ist gut, wird nie was brechen. Mhm. Und so sollte man das umlegen auf sein eigenes Leben, auf seinen Bauernhof. Wenn ich den ganzen Bauernhof halbwegs sauber mache, dann wird es auch funktionieren. Aber wenn ich das total an die Spitze treibe, ja, das geht vielleicht ein paar Jahre gut, aber irgendwer bricht das erstes ein Glied und dann kommen halt die Folgeschäden. Und noch einmal, es hat immer extremste Wetterkapriolen gegeben und es wird uns eh nicht anfragen. Wir müssen mit dem leben. Ja. Wir sind Hauptbetroffene vom Klimawandel. Ich merke es im Winter bei uns ganz stark. Ich tue ja auch Schneeräumer. Wenn ich mir denke, was wir vor 15 Jahren, wie viele Räumeinsätze ich noch gehabt habe in Schladming, jetzt freue ich mich schon über 15, 17 Mal Räumer, wo ich mir denke, also es ist schon eine Veränderung da. Und halt zu unterscheiden zwischen Wetter, Witterung und Klima ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also den Klimawandel können wir nicht leugnen. Der passiert in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und ja, das haben wir alle zusammen gefordert. Und ich denke mir, alles andere, Standort angepasst, hast dann vielleicht neue Sorten, auch im Grünland, neue Gräser, die was mit der Hitze besser zurechtkommen. Aber auch vielleicht eine Chance, wenn ich jetzt an einen Ackerbau denke. Soja ist zum Beispiel eine wärmeliebende Pflanze. Wir haben extrem viel Eiweiß importieren müssen. Vielleicht werden wir in Zukunft mehr Eiweiß selber produzieren. Ja.
Okay. Gut, ich danke dir vielmals, dass wir eine Stunde lang sozusagen über deine Perspektive der Landwirtschaft reden haben können, über das Klima reden haben können. Ich glaube, es war sehr viel Interessantes dabei zum Nachdenken. Das ist auch wichtig, glaube ich, dass man immer wieder nachdenkt, sich Zeit nimmt für das. Und ich wünsche dir und eurer Organisation alles Gute. Und Ihnen zu Hause wünsche ich ebenfalls alles Gute und wir würden uns freuen, wenn Sie wieder einmal Gast bei unserer Podcast-Serie Agrarscience Wissen kompakt sind. Wir haben immer wieder spannende Themen. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.
Knochen steif.